Eins, zwei, drei, vier, sortier, sortier, sortier. Okay, hast du diesen organisatorischen Krimskrams gesehen, den ich da noch gepostet habe?
Habe ich gesehen. Ich sag dir gleich, ich glaube, dein Mikro ist nicht an. Oder du nimmst einen anderen Ausgang. Also du hörst dich komisch an heute.
Okay, Moment. Einstellung. Sprach- und Videochat. Eingabegerät ist auch auf.
So ist besser, ne?
Ah, viel, ja.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Sabrina.
Hallo Kaya.
Und herzlich willkommen zu Episode. Oh Gott, oh Gott. Ja, an alle Hörenden, klar. Episode, wie viel ist es denn? Vier, ne?
Vier, glaube ich, habe ich vorhin aufgeschrieben. Ja, vier, Folge vier. Profis sind perfekt vorbereitet.
Ja, auf jeden Fall. Heute geht es um Kapitelhaus. Oh mein Gott. Ich sehe schon kommen, es wird heute eine ähnlich chaotische Episode, wie wir das beim vorvorletzten Mal, glaube ich, hatten. Sabrina hat schon wieder einen Lachflash. Alles gut bei dir?
Ja, alles gut.
Also, Episode 4, Kapitel 5. Im Haus des singenden Mannes. So, jetzt.
Um das mal vorwegzugreifen, dieses Mal ist der Kapiteltitel sehr eindeutig.
Das könnte man tatsächlich so sagen, richtig. Aber war es ja beim letzten Mal auch, die Schale Kalamintee war ja auch. Ja. Okay, zeitlich befinden wir uns eigentlich direkt nach der Versammlung im Chitsit Ublinget, bei dem wir oder nach der wir Simon und seine Gefährten beim letzten Mal verlassen haben. Wir erinnern uns, Simon ist in Ohnmacht gefallen, weil er diese Nachricht über Lilith von Geloe bekommen hat, dass sie sich zum Abschiedsstein begeben müssen. Und als Simon wach geworden ist, macht ihm Hestan nur die Mitteilung, dass Binabik keine Lust mehr hat zu kämpfen und das Todesurteil nicht weiter anfechten wird und sich da, sagen wir es mal so, in sein Schicksal ergeben hat. Richtig?
Richtig, und ja, ich hatte Unrecht diesmal. Ich hatte die ganze Zeit über gehofft, aber das Urteil ist eindeutig. Binabik und Sludik sind zum Tode verurteilt worden. Die sollen
ja, aber du hattest ja von Anfang an immer schon gesagt, dass du noch glaubst, dass das sich irgendwie ändert, weil du ja...
Aber ich konnte nicht glauben, dass sie ihn wirklich zum Tode verurteilen. Ich hatte da gehofft, dass Siski da irgendwie noch vorher vielleicht doch noch eingreift und irgendwie lebenslange Verbannung oder sonst was erwirkt oder Simon, wer auch immer. Aber nee, jetzt steht erstmal das Urteil tot durch Schubsen von der Klippe.
Ganz schön fies, ne?
Ja, ja.
Also es hat schon ein bisschen was von Steinigen, oder?
Ja.
Ja. Und ziemlich brutal. Also wenn es doof läuft, landest du nämlich unten und bist noch gar nicht tot.
Und genau. Hast noch ein paar Sekunden Zeit, vorher nochmal zu überlegen. Toll.
Dir das alles nochmal durch den Kopf gehen zu lassen, genau. Ja, aber Simon und Hestan befinden sich in der Höhle, die sie momentan als Gäste bewohnen. Und Simon ist sauer, wütend, hadert, alles gleichzeitig. Kann man ja auch nachvollziehen, ist ja alles gut, du brauchst jetzt gar nicht so die Augen zu verdrehen.
Nein, das ist eigentlich Dauerzustand bei Simon.
Der Junge ist 15.
Ja,
der Junge ist 15, ich meine, das kommt dieses Mal noch etwas öfter zugange. So viel übrigens zu meiner Planung, was ich am Anfang der Episode noch sagen will. Die Zettel klebe ich jetzt mal noch schnell nach hinten, damit ich es dann wenigstens da nicht vergesse. Wir haben nämlich eine ganze Menge Ankündigungen zu machen, aber da ich das jetzt verbaselt habe, machen wir das dann nachher. Ich sag's ja,
Profis.
Ja, Profis am Werk. Vollkommen. Ja, also Simon aufgebracht. Hestan versucht ihn da so ein bisschen zu beruhigen.
Aber trotz allem will Simon ihnen irgendwie helfen, sie befreien, was ich ja verstehen kann. Wollen wir gefühlt alle ein bisschen
ja.
So einfach hinnehmen, wäre ja schon doof. Also Binabik ist ja schon so ein Herzenscharakter irgendwie und Sludik ist uns, glaube ich, auch, also mir zumindest, ans Herz gewachsen. Weil ich finde, dass er da wirklich eine ziemliche Kehrtwende gemacht hat. Ja, und...
Er ist halt tatsächlich Ja, so dieses typische von Vorurteilen weg zu auch Trolle sind Menschen, auf gut Deutsch gesagt. Also man kann nicht sagen, Troll ist Troll, sondern jeder Troll ist genauso anders, wie jeder Rimmersmann auch anders ist. Das ist tatsächlich eine sehr lobenswerte Entwicklung, von der
Ja, und er
sich
ist
so
ja.
manch einer in der heutigen Zeit definitiv eine, mehrere oder ganz viele große Scheiben abschneiden kann. Ich
Ja.
gucke nur mal so in diese blaue, in Richtung dieser blauen Partei, die, von der wir jetzt alle wissen, wen ich meine. Sowas wollen wir eigentlich nicht haben. So.
Nee, und ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass Ludwig, dass diese Entwicklung schon erkennbar war, bevor jetzt quasi sein Leben bedroht wird. Also es ist jetzt nicht so, sondern ich schwenke jetzt mein Fähnchen andersrum, weil es wird jetzt eng für mich, sondern er war ja schon vorher auf dem Weg dahin, dass er Beenerbeek wirklich mehr so als Freund bezeichnet hat
Ja,
und sich
und ihn
da
auch.
wirklich mit den Leuten unterhalten hat. Also das rechne ich ihm hoch an.
Ja, genau. Problem an der ganzen Sache, was wir jetzt unter anderem haben, nicht nur, dass Beenerbeek und Sludic weiterhin in dieser Höhle oder in dieser Grube sitzen und da nicht rauskommen. Problem Nummer eins, Simon und Hestan haben kein Seil, um sie daraus zu befreien, wie auch immer. Problem Nummer zwei, ohne Beenerbeek hat Simon keinen blassen Schimmer, wie sie dieses Schwert Dorn jetzt zu diesem Stein des Abschieds bringen sollen, weil Simon absolut keine Ahnung darüber hat oder davon hat, was dieser Stein des Abschieds jetzt sein könnte.
Und wo
Gestern
er
hat
ist.
natürlich auch keine Ahnung. Ja, und wo er ist natürlich auch, klar. Und ja, Gestern versucht halt, Simon da so ein bisschen zu beruhigen.
Ich glaube, in dem
Und
Moment hält er das auch alles so ein bisschen für so Hirngespinste aufgrund von diversen Verletzungen von Simon. So, ja, es liegt eher so daran. So kam es bei mir so ein bisschen rüber. So, nimmt ihn nicht so ganz ernst.
ja, und Simon ist ja tatsächlich auch immer noch sehr, sehr angeschlagen von seiner Begegnung mit Ikyayuk. Das kommt ja in diesem Kapitel auch mehrmals zum Tragen, wo sie dann nachher später über den Winterhawk, über die verschiedenen Pfade da, ja, in Simons Fall eher kriechen als gehen, wird auch deutlich, dass Simon da wirklich noch Schwierigkeiten hat, sich quasi auch in der Vertikalen zu halten und nicht gleich wieder umzukippen. Doch dann, trara, passiert etwas, womit, glaube ich, so keiner so wirklich gerechnet hätte.
Nö. Also auch das kam auch nicht in meinen Theorien vor.
Ja, denn die beiden bekommen Besuch. Man
Und
muss
es ist
dazu sagen,
ja.
ich glaube, es ist Nacht, richtig? Oder Abend?
Ja,
Oder
ja.
zumindest dunkel, ne? Das wäre jetzt für den weiteren Fortlauf der Geschichte mal sehr wichtig, denn die ganze Geschichte spielt sich jetzt, glaube ich, innerhalb von maximal 24 Stunden ab.
Draußen vor dem Türleder heulte der Nachtwind. Also ja, es ist
Ja.
Nacht.
In dem Kapitel sind unheimlich viele schöne Sprüche und wir erleben auch noch das ein oder andere Kanuk-Sprichwort. Das ging mir dann auch
Liebe.
noch mal so durch den
Liebe ja
Kopf.
Sprichwörter.
Ja. Also, die beiden bekommen Besuch und zwar von Sisqi Nanamuk, die in der Tür steht. Ted beschreibt das sehr als, ja, einerseits wohl schon, dass man ihr ansieht, dass ihr das nicht geheuer ist, andererseits aber auch mit wilder Entschlossenheit. Also sie ist da schon, ja, also sie ist da eine junge Frau, die, ich würde es mal so ganz platt formulieren, ihren Mann steht. Also die weiß da jetzt Augen zu und durch. Ich muss das jetzt irgendwie, oder wie siehst du das?
Ja, ja, ich mag nur nicht diese Formulierung, ihren Mann stehen, aber ja.
Ja, die ist auch ein bisschen doof. Mir fiel nur
Ja.
gerade nichts Besseres ein. Ich weiß, dass die Formulierung ein bisschen blöd ist. Also, ja.
Ja.
Ja, uns fällt nichts Besseres ein. Also, sehr entschlossen macht sie da ganz klar, was sie will. Und sie tritt wohl ein oder guckt wohl durch die Tür und sagt einfach: Helfen mir. Und das Erste, was dann steht, ist Hestan, der sagt: Himmel, sie kann ja sprechen. In dem Moment habe ich nur bei mir gedacht und hier auch notiert: Hallo Hestan, die kann sprechen, sie kann nur auch Westerling sprechen. Und im Gegensatz zu dir, sturem, erkühnländischen Wachsoldaten, kann sie auch tatsächlich andere Sprachen sprechen. Also es ist jetzt, ne?
Nicht nur
Sie
das,
konnte auch.
sondern ich würde ihr tatsächlich auch nicht über den Weg trauen, wenn sie einen Speer in der Hand hätte. Also ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, die Trolle sind dann eher die Frauen, die die Speere in der Hand haben. Also wäre ich da an Hesterns Stelle sehr vorsichtig.
Ja, Also da musste ich dann doch mal sagen, Hestan, also bitte nicht so ignorant sein.
So gesehen darf der noch ein bisschen dazulernen.
Ach, trotzdem mögen wir ihn ja. So ist ja, ja nicht.
Er ist ein bisschen bärbeißig.
Ja, das trifft es sehr gut.
Also sie kann die Sprache nicht besonders gut, aber sie kann sie genug, um zu verstehen und so das ein oder andere zu verdeutlichen, wohin sie will, was sie will. Also, und ich meine, das Wichtigste, was sie dabei hat, ist natürlich ein Seil.
Genau.
Das spricht Bände.
Genau. Und Simon schaltet da auch sehr viel schneller und fragt vorsichtig nach, so nach dem Motto, kannst du mich verstehen? Auch so ein bisschen, ne? Ganz vorsichtig und wahrscheinlich auch langsam und deutlich sprechend. Und es stellt sich halt raus, dass sie von Binabik ein bisschen von dieser Westerlingssprache gelernt hat.
Darf ich die Stelle vorlesen? Ich musste da sehr, sehr grinsen, so dieses Seit ich ihn kenne, versucht er mir Sachen einzutrichtern. Natürlich kann Siski eine andere Sprache. Sie ist ja die ganze Zeit mit Binabik zusammen.
Ja, Hestan ist da weiterhin sehr skeptisch. Binabik helfen, zischte Hestan. Du hast ihn selbst doch in die Patsche gebracht, weil Siski ihn ja beschuldigt hat, ein Einbrecher zu sein, weil er nach den 9x9 Tagen, die sein Speer vor ihrer Höhle stand, nicht gekommen ist zur Hochzeit.
Wenn ich sitzen gelassen werde, dann wäre wahrscheinlich, was heißt jede Frau, stimmt auch nicht, wahrscheinlich kurz vor der Hochzeit wäre wahrscheinlich jeder ein bisschen angepisst, wenn er einfach so sitzen gelassen wird. Bitte
ja.
Euch.
Ja, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Siski diesen Satz nicht versteht, den Hestan da von sich gibt. Im Gegensatz dazu sagt Simon dann, wie, fragt Simon halt einfach nur, wie willst du Binabik helfen? Und reduziert das da wirklich auf rudimentäre Kommunikation auf einfachstem sprachlichen Level, damit das irgendwie ne, weitergeht. Weil ich glaube nicht, dass Siski solche Redewendungen wie in der Patsche sitzen versteht, oder? Ja, denke ich mal, ne?
Und es geht jetzt dann aber auch um Wichtigeres, als einfach nur beleidigt zu sein, weil das jetzt nicht so ablief, wie man sich das vorstellt, sondern wie gesagt, wichtig ist, dass wir jetzt Binabik und Sludik helfen.
Ja.
Und sie hat ein Seil, also, und sie kann helfen, sie will helfen, sie sollen einander helfen. Das ist ja ich, wie war das, ich helfen, ihr helfen, so, das reicht ja.
Ja,
also sie, genau. Sie haben das gleiche Ziel.
Und Hestan und Simon packen dann erstmal eilig ihre Sachen, weil die nämlich dann in dem Moment auch denken, dass sie dann vom Minterhock weglaufen und damit ihren Abschied von diesem Berg und den Kanuk und den Trollfjellen nehmen. Und als Simon dann Dorn mitnimmt, interveniert Siski wieder und sagt, nee, nicht töten. Also sie will auch ihr Volk da nicht in Gefahr bringen. Aber Simon erklärt ihr dann, dass er nicht töten will, sondern dass er das Schwert auch nur mitnehmen möchte.
Wobei er das selber so gar nicht kann. Also es muss dann tatsächlich Hestan tragen, weil für Simon ist es momentan viel zu schwer. Wobei er da so ein bisschen schon ungutes Gefühl hat, dass er das Schwert hergeben muss. Das ist wieder so dieses, das Schwert möchte eigentlich mehr von ihm getragen werden und nicht von Hestan.
Das ist so ein bisschen ein Besitzanspruch, den Simon da geltend machen möchte, aber nicht kann, weil er es einfach nicht tragen kann, ne?
Ja. Ja. Liegt es an ihm oder liegt es am Schwert? Das ist, weil das Schwert verändert ja sowieso wieder sein Gewicht. So ein bisschen, lassen wir das mal so stehen. Aber schleppen darf jetzt dann das große Gewicht erstmal Hestan. Weil Simon ist halt nach wie vor wahnsinnig schwach. Das war auch, glaube ich, die Stelle, wo Simon da gerade wirklich so einen richtigen Tiefpunkt hat, wo er sich denkt, also auch er die ganze Zeit erfriert und es ist ihm ständig kalt. Und ich glaube, da sagte dann Hestan auch so, ja, wenn er dann stirbt, dann möchte er an einer warmen Stelle begraben werden. Also Ticken hatte ich da schon das Gefühl, ist ein bisschen mehr als dieser typische Simon-Weltschmerz, sondern ich glaube, ihm geht es halt nach wie vor nicht gut.
Ja, auf jeden Fall.
Dann kommt da ja später nochmal eine Stelle, die ähnlich ist, aber da sagt er, wenn ich begraben werde, dann wenigstens an einer warmen Stelle, ich will nicht mehr frieren.
Ja, und Hestan muntert ihn dann aber auf, weil er sagt ihm dann nämlich, dass Jiriki tatsächlich am Fuß des Berges Pferde zurückgelassen hat, dass sie also eigentlich nur, in Anführungszeichen, von dem Berg runter müssen und anschließend weiter reiten können, also nicht komplett bis wohin dieser Stein des Abschieds auch immer sein mag, laufen müssen.
Was guckst du gerade so skeptisch? Nein, das ist überhaupt nicht skeptisch. Ich überlege tatsächlich die ganze Zeit, mein Kopf hat schon begonnen, keine Ahnung warum und ob ich falsch einsortiert wird, aber mein Kopf hat begonnen, den Stein des Abschieds mitten in den alte Horte zu verfrachten.
Bingo-Karte, kein Kommentar. Bitte einmal Haken dran für heute. Die Richtung, ich bin mal gespannt.
Möchte bitte von der Community eine Rückmeldung, ob die Bingo-Karten haben will. Ich habe erst 9 Felder.
Naja, wir können uns ja noch mal ein paar Gedanken machen, was wir da noch draufsetzen könnten. Aber Bingo-Karten machen können wir, ist kein Problem. Geht ja.
Ja, weiß ich. Habe ich ja schon angefangen. Ja, wir machen uns auf jeden Fall auf den Weg zu diesem Loch im Boden, wie auch immer ich es nennen soll, wo Binabik und Sludik immer noch gefangen gehalten werden. Mhm. Genau, du hattest erzählt, dass Jiriki eben die Pferde dagelassen hat. Ich fand auch diesen einen Satz so schön. Ein katzenaugengelber Mondsplitter glotzte böse auf Berg und schattendunkles Tal.
Ich fand die ganze Passage schön, dass davor auch die Augen vor dem grimmigen Wind zusammengekniffen, der das Gesicht des Minterhock abschabte wie ein Rasiermesser, schoben sie sich hinaus auf den Felspfad. Der Nebel war davon geweht und dann kommt der katzenaugengelbe Mondsplitter. Mondsplitter finde ich auch großartig formuliert. Ja. Ich verneige mich in Ehrfurcht, wirklich. Ach, es ist so schön.
Auf jeden Fall, dieser selbige Mond scheint in eine Grube, an den Schlund der Grube, in den eben Sludik und Binabik sitzen. Beziehungsweise, ich glaube, Sludik schläft gerade, Binabik glaube ich nicht so wirklich, der starrt eher in der Gegend rum, bis auf einmal ein Seil neben ihm landet.
Ja, und Sludik, der dann, ich glaube, stand da nur, dass er nur lag und nicht schlief. Sludik wird dann entweder wieder wach oder er merkt das halt und ist erstmal arg angefressen, so nach dem Motto, dürfen wir jetzt nicht mal mehr bis zum Morgen warten, müsst ihr uns jetzt im Dunkeln um die Ecke bringen und schämt ihr euch, dass die Sonne das sieht, so ungefähr? Und was seid ihr nur für ein unmenschliches Trollvolk? Aber dann tritt Siski an diese Grube heran und fängt halt an, Binabik zu erklären, was da jetzt gerade abgeht. Binabik ist aber weiterhin stur.
Ja.
Gott, mein Gott, diese Ehre. Oh, ich will lieber sterben, als dass ich unehrenhaft bin.
Wie bei den Klingonen. Noch genauso schlimm.
Ja, mindestens.
Immerhin schickt Sludik schon mal hoch und dann bleibt er da unten und sagt, nö, ich kletter nicht hoch. Und man denkt, muss das sein? Bist du deppert? Also, wo ich mir gedacht habe, oh, kann jetzt nicht einfach irgendjemand da runtersteigen und diesen Troll da hochtragen? Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Ja, aber so klein ist er dann ja nun doch nicht, ne?
Ja, ist egal, wie groß er ist. Ich glaube, in dem Moment, wo er anfängt, sich zu wehren, wird es eh unschön. Zum Verzweifeln.
Ja.
Will er da nicht hoch, dann will er nicht gehen, dann sagt er, naja, Siski soll mit und dann sagt er, ja, okay, mit Siski zusammen lenkt er alle anderen ab. Da will man dem was Gutes tun und dann zum Verzweifeln.
Und was ist der Punkt, der Binabiks Meinung ändert?
Ich glaube, Siski.
Nee.
Also zum einen, nein. Mm-mm.
Nee, ich glaube, Simon. Simon
mit Gelois Nachricht, ja, stimmt.
Simon erzählt dann nämlich Binabik von Gelois Nachricht. Das hat Binabik ja nicht mitbekommen, weil Simon dann ja in Ohnmacht gefallen ist und Simon erst danach davon erzählen konnte. Und Simon erzählt Binabik dann halt auch, dass Naglimund gefallen ist und dass Geloe gesagt hat, dass sie Dorn zum Stein des Abschieds bringen sollen. Und dass Simon sagt, weißt du was, wenn du nicht mitkommst, ich habe keine Ahnung, wo wir hier hin sollen. Und dann nutzt unsere ganze Flucht von diesem verdammten Berg nichts, wenn ich nicht weiß, wo ich dann hin soll. Oder wenn wir nicht wissen, wo wir dann mit Dorn hin sollen. Weil, was denn? Wie denn? Wohin denn? Also einfach auf gut Glück irgendwo hinziehen, nein, ohne Binabik geht's nicht. Das ist, glaube ich, der Punkt, den der Binabik dann umstimmt.
Ich glaube, wobei ich fast mir vorstellen kann, dass es so das Zusammenspiel von allem ist, weil auch ja, Siski dann ihren Teil dazu sagt, so sie gibt ihn ja frei, also sie löst ja jetzt in dem Moment auch quasi offiziell ihre Verlobung, zu sagen, ich bin keine liebeskranke Närrin, die dir alles nachsieht, aber ich bin auch kein rachsüchtiger Dämon, du bist frei, nun geh. Also Siski habe ich jetzt auch schon ganz fest ins Herz geschlossen.
Große Siski-Liebe.
Also, ja, aber tatsächlich, wir hatten das Thema ja schon mehrfach, große Liebe für die Frauenfiguren in Ostenart, weil sie auf ihre Art und Weise eigentlich alle so einen echt starken Charakter haben. Könnte jetzt, es gibt wenig Gegenteiliges sagen.
Es gibt tatsächlich in der Ostenart-Community einige, die wohl extremste Probleme mit Miriamel haben. Wobei wir da vielleicht auch noch irgendwann mal später zukommen.
Wir aber werden sehen. Ansonsten,
also Siski mag ich auch gerne. Gar keine Frage. Lange Rede, kurzer Sinn. Binabik sagt also, Siski, irgendjemand hat hier die Wachen weggeschickt und selbst wenn wir gehen, ist es ganz klar, dass du daran beteiligt warst, weil wer soll sonst gewesen sein?
Könnten wir trotzdem noch mal ganz kurz festhalten, diese riesen Liebeserklärung, die er trotzdem noch mal macht?
Also, die habe ich überlesen vielleicht.
Meine Liebe, hier ist stark wie die felsigen Beine des Gebirges. Seitdem ich dich zum ersten Mal sah, am Tag, als du zur Frau wurdest, lieblich und anmutig wie ein Schneeotterweibchen unter den Sternen über dem Berg Tschugik.
Wow, und das ist so schwülstig, deswegen habe ich es wahrscheinlich überlesen. Das ist so gar nicht meins, aber okay, ja.
Ja,
also aber ein liebliches Schneeotterweibchen. Also ich kann mir ehrlich gesagt viele Tiere vorstellen, die deutlich, also ich finde Otter ziemlich süß, aber lieblich, nein.
Oh komm, hol mal Bier.
Nein.
Aber jetzt mal ernsthaft. Also das. Ich finde es in dem Moment bemerkenswert, weil es ist halt sonst gar nicht so Binabik, wie wir ihn kennen.
Ja, okay. Bisschen liebeskranker nah, meinst du?
Ein bisschen.
Bisschen, ja gut.
Also Siski lässt ganz andere Seiten an ihm hervorscheinen.
Tja, was wir Frauen mit den Männern halt so manchmal machen. Ja, aber um das nochmal abzurunden. Also zum einen lässt sich Binabik jetzt erweichen, aus der Grube rauszuklettern, weil Simon sagt, ich brauche deine Hilfe, sonst weiß ich nicht, was ich machen soll. Und zum anderen, weil Siski sagt, ich gebe dich frei. Und sie sagt auch, sie glaubt das, was Simon gesagt hat. Dass wirklich eine Gefahr im Anzug ist, die wichtiger sein kann als Binabiks Versprechen, ihr gegenüber sie zu heiraten. Also sie stellt das zumindest in Frage und hält es für möglich. Ich vermute mal auch, weil sie Binabik halt so gut kennt, dass sie weiß, dass ihnen eigentlich nur was wirklich, wirklich Wichtiges von so einer wirklich, wirklich wichtigen Sache wie der eigenen Hochzeit abhalten kann. Ich meine, muss man sich ja auch nun mal vorstellen, ist ja nun auch heutzutage noch ein Riesenbrimborium, so eine Hochzeit zu veranstalten.
Es ist ja nicht nur das, sondern sie sieht halt dann wirklich das große Ganze ja noch mit. Also es ist jetzt nicht wirklich so dieses, ja, ich sehe jetzt nur mein eigenes Leben, also quasi so meinen größeren Umkreis, sondern ich sehe halt wirklich, da gehen wichtigere Dinge vor, als dass ich jetzt meinen Verlobten heiraten will.
Ja, genau.
Also das ist schon nicht ohne. Und so wie wir die Trolle kennengelernt haben, schon auch ein bisschen außergewöhnlich. Weil die halt eher so, dass auf ihr eigenes Gebiet gedanklich begrenzt sind.
Mhm. Ja. Ähnlich wie Hester, ne? Sie kann sprechen.
Ja.
Ja. Ja, ja auch, definitiv. Ja. Ne? Mhm. Ja, gut. Also Binabik lässt sich dann endlich doch erweichen, aus dieser Grube rauszuklettern. Guckt sie alle an und sagt, also wisst ihr was, egal was wir jetzt tun, wir müssen auf jeden Fall erstmal zum Haus meines Meisters. Und Simon dann schon, oh Gott, warum? Was sollen wir da? Wir haben es jetzt eilig, wir müssen hier jetzt weg. Und überhaupt.
Naja, Simon, Binabik hat ja keine Knöchel mehr, die wurden ihm ja abgenommen. Natürlich braucht er jetzt neue.
Ja.
Unter anderem.
Zum einen, unter anderem. Er sagt halt auch, es sind noch andere Dinge, die fehlen. Ich bin mir nicht sicher, aber er sagt ja halt auch, er vermutet, dass die Sachen, die sie alle mitgebracht haben, einfach in Ukekuks Höhle geworfen worden sind. Und außerdem braucht Binabik Informationen, weil sie sollen ja zum Stein des Abschieds. Und hier wird ja das erste Mal auch deutlich, dass Binabik auch überhaupt noch gar keine Ahnung hat, was da gemeint sein könnte. Dass Binabik aber tatsächlich derjenige ist, der weiß, wo er da Informationen holen kann, nämlich eben in Okekuks Höhle. Das in dem Zusammenhang ging mir dann wieder mein Vater durch den Kopf. Der sagte nämlich immer mal, du brauchst noch lange nicht alles wissen, du musst nur wissen, jemanden wissen, der es weiß oder wissen, wo es steht. Ja?
Ja, genau dieser Spruch ging mir auch gerade durch den Kopf.
Heutzutage würde man Google fragen.
Ja, aber heutzutage Fake News und so muss man da auch vorsichtig sein.
Ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Und nur weil es schwarz auf weiß geschrieben ist, kann man es nicht immer noch getrost nach Hause tragen. Und nur weil es mal jemand ins Internet geschrieben hat, ist es noch lange nicht wahr. Ja. Das ist richtig. Und da macht sich unsere kleine Reisegesellschaft auf. Und zwar zu der Höhle des singenden Mannes, die sich, trara, Überraschung, irgendwo ziemlich weit oben auf diesem Berg befindet.
Und wir waren da schon mal.
Das fällt Simon dann auf, als sie dann endlich da oben ankommen, weil Siskvi sie auch, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, über verschlungene Pfade, Seitenpfade und nicht so über die Hauptwege führt. Ich denke mal, damit die nicht einfach irgendwelchen anderen Trollen über den Weg laufen, die dann halt natürlich entsprechend gleich Alarm schlagen würden. Und Simon stellt fest, ja, hier war er schon mal, denn wir erinnern uns, als Kantaka Simon kürzlich über den Minterhock geführt hat.
Hat sie ihn auch zu einem Spalt in den Gebirge gebracht und der sehr klein war. Und genau da sind wir jetzt auch wieder. Damals ist er drei
drolligen Troll. Ja, du weißt,
ah,
schon,
ja,
was ich
in
meine.
Dem Moment, wo ich dabei war, es auszusprechen, wusste ich das nicht mehr gut.
Sabrina, jeder Podcast braucht seinen Running Gag.
Einen? Wir haben mehrere.
Das macht
dann schon lange keine Eclairs mehr.
Lass mich gucken.
Dauert noch, ne? Schätze ich mal.
Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Warte, lass mich gucken. Ah, nee, das nächste Kapitel beginnt mit Megwin Sang. Könnte sein, dass wir ein Eclair treffen.
Oh, wie schön. Gut, zurück zum Thema. Also, irgendwelche Trolle diversen Geschlechts haben, also drei Stück davon, haben damals Simon vor der Höhle abgefangen. Und ja, Simon wollte dann Kantaka nicht in diesen Spalt folgen. Stellt sich vor, jetzt heraus, das ist der Eingang zur Höhle des singenden Mannes. Oder zum Haus des singenden Mannes. Womit wir unseren Bezug zum Kapiteltitel hätten. Ja, da drin ist ziemlich unordentlich. Kantaka hat es sich in der Mangelung ihres Herrchens sehr gemütlich gemacht. Also eventuell ist das ein oder andere angeknabbert oder irgendwie als zum Kuscheln verwendet worden.
Ich habe so auch das Gefühl, dass also diese Höhle, der Eingang ist relativ klein. Die Höhle an sich ist aber relativ groß und die ist so ähnlich aufgebaut wie ein, ich würde fast sagen, Bienenstock. Also es sind überall in den Wänden Nischen, die überall mit irgendwelchen Sachen belegt sind.
So Waben, ja.
Ja, das ist auch wieder so ein großartiges Zitat. Die meisten Nischen aber steckten voller zusammengerollter Lederhäute, vielfach so eng gedrängt, dass einige der Rollen daraus hervorragten, wie flehentlich erhobene Bettlerhände. Ich finde diese Bilder so großartig, ne? Ich kann mir das wirklich bildlich vorstellen, wie du da diese alles vollgestopft mit Schriftrollen und wie die da so rausgucken und das alles eine unendlicher Hort an Wissen. Ja, ich würde sagen, das ist Kanux Google.
Eine Bibliothek. Ja. Die Bibliothek der Kanux. Wie es auch, glaube ich, später Simon feststellt und es erkennt, dass es auch, genauso wie bei Morgenas, auch hier haben wir die Bibliothek eines Gelehrten. Ja, und die müssen sie jetzt Wabe für Wabe einzeln durchsuchen. Also zum einen, das ein oder andere wird Binabik so einstecken, weil er es wahrscheinlich noch für irgendwas braucht. Er schimpft ein bisschen mit Kantaka, weil sie natürlich Trost gebraucht hat und dann an seinem Wanderstab rumgeknabbert hat. Also scheinen seine Sachen ja wirklich irgendwo achtlos in die Höhle geworfen worden zu sein. Oder Kantaka hat sich das irgendwie anderweitig geholt, keine Ahnung.
Ja, und es werden halt alle Schriftrollen aus diesen Waben rausgezogen. Binabik sortiert die, sucht sich dann so ungefähr ein Dutzend raus und sagt, wickelt die alle um, also wickelt, rollt sie auf, rollt sie dann alle zusammen zu einer Rolle und stopft sich das in den Rucksack. Und sagt dann, ja gut, jetzt können wir wieder, also die Schriftrollen alle bitte wieder einräumen, woraufhin die drei anderen ihn angucken, so nach dem Motto, Troll, bist du jetzt völlig bekloppt geworden? Und so intervenieren, so nach dem Motto, hey, wir haben überhaupt keine Zeit dafür. Und da sagt Minabik, das ist mir egal, ob wir Zeit dafür haben oder nicht. Diese Schriftrollen sind wichtig, die sind wertvoll und jetzt räumt die gefälligst wieder in die Fächer rein. Ich kann mir vorstellen, dass selbst wenn da auch nur ansatzweise eine Ordnung drin gewesen sein sollte, Konjunktiv. Danach, glaube ich, absolutes Chaos herrscht. Aber.
Ja, aber das ist wurscht.
Ja, natürlich ist das wurscht. Und klar, diese Häute, das sind ja gefettete Tierhäute wahrscheinlich, die sind natürlich in den Nischen deutlich besser aufgehoben, als wenn sie auf dem Boden liegen. Weil was damit passiert, was, wenn irgendwelche Sachen auf dem Boden liegen, das haben wir ja mit Simons, nein, nicht mit Simons, mit Binabiks Stab gesehen. Da sind ja Tiere, die laufen da rum, die, ich sag mal, Tierhäute, also ich glaube, ein großes Problem mittelalterlicher Bibliotheken waren die Mäuse, die da die Pergamente angefressen haben.
Ja, aber jetzt stell dir mal vor, jemand hätte die Bücher einfach alle aus einer Bibliothek und aus den Regalen gezogen und einfach achtlos auf den Boden geworfen, vielleicht noch irgendwie nur so auf die Blätter, dass nur noch der Buchrücken so aufgeklappt nach oben.
Das willst du auch nicht sehen. Gar keine Frage, ich kann das auch nicht sehen, sehe ich ein. Und ich lege ja Bücher auch grundsätzlich nicht mit dem Gesicht nach unten hin. Und das tut mir in der Seele weh. Und Eselsohren und solche Sachen kommen in Bücher ja auch nicht dran und deswegen kann ich das vollkommen nachvollziehen. Ja. Aber da siehst du auch wieder diesen Unterschied zwischen Binabik als Schriftgelehrter auf der einen Seite und Sludik, Simon und Hästern auf der anderen Seite, die auch den ideellen Wert und das Wissen, was in diesen Schriftrollen drin steckt, glaube ich, gar nicht erfassen können. Simon vielleicht schon ansatzweise, der zieht dann ja nachher diese Analogie zu der Bibliothek von Morgenis und zu der Bibliothek von Strangiat in Naglimund. Aber Hestern und Sludik glaube ich gar nicht. Aber sie beugen sich tatsächlich dann dem Willen von Binabik.
Oder wie es da so schön steht, so, das ist das Letzte von den Mistdingern, bemerkte Hestern. Das passt das, ja, glaube ich, ganz gut zusammen. Ja, ja. Aber, Moment, da ist noch eine Schriftrolle. Da ist noch eine, ja, ganz wichtige Schriftrolle. Die hat nämlich Siski gefunden. Und offensichtlich haben die Quanuk eine ganz besondere Art und Weise, ihre Schriftrollen zu verschließen. Ich gehe davon aus, mit irgendwelchen Schnüren und dann mit irgendwelchen Knoten.
Brauchst nicht von ausgehen, steht so im Text.
Gut, ja. Steht so im Text.
Ja, ich sag mal, unser eins kennt aus der hiesigen Kultur häufig dieses, dass es mit Siegelwachs verschlossen wird. Mhm.
Okay.
Na, und ich denke, dass das sowas Ähnliches ist. Also da liest man auch aus dem Text raus, jeder hat einen speziellen Knoten, jeder einen persönlichen, den man anscheinend, also der quasi wie ein Siegel wirkt und den andere auch zuordnen können. Und Siskvi hat halt erkannt, dass das ein wichtiges Pergament ist und Binabik steckt sich das in den Ärmel und sie nehmen das erstmal mit.
Wobei ich da schon den Eindruck hatte, dass es mehr ist als nur ein wichtiges Dokument. Also wichtig ist diese Schriftrolle ohnegleichen. Aber da hatte ich schon so ein bisschen dieses Gefühl, ist das OK Cooks Testament?
Was er nicht dazu nahe, die Vermutung, ne?
Ja, irgendwie. Ja. Also es geht anscheinend nicht nur draus hervor, wer das geschrieben hat, sondern was da drin steht.
Hatte ich das wird ja dann nachher später deutlich, als Siski sagt, sie ist ja auf dem Minterhock, da werden die ganzen Bittschriften und sonstige wichtige Schriftstücke von den anderen Bergen hingebracht und sie würde schon den Knoten erkennen, mit dem man ein, surprise, surprise, Testament verknotet. Also es scheint eine Kombination zu sein aus einem Knoten, den Okay Cook für sich persönlich benutzt und einem Knoten, der halt besagt, okay, dies ist ein Testament oder ein ähnlich wichtiges Schriftstück.
Oder wie das, die Quanuk sagen, ein Todeslied.
Ja.
Ganz schön fand ich auch diesen Hinweis darauf, dass Siski sich mit sowas befassen muss, Tell. Oder befasst hat, dass sie für solche Sachen zuständig war. Also dass sie halt wirklich nicht nur, obwohl sie die jüngste Tochter ist, also irgendwo ganz unten, hat sie ja trotzdem auch eine wichtige Aufgabe, dass sie solche Bittschriften etc. liest oder empfängt und bearbeitet.
Ja, sehr gut. Und auch die Bemerkung von Binabik, die er dann nachher macht. Ach, wo steht's denn? Kommt dann später. Kluge Siskwi, sagte Binabik leise. Du hättest Okekuks Schülerin sein sollen und nicht ich. Das ist dann der Moment auch, wo sie dann erklärt, wieso sie das weiß. Denn als unsere, jetzt lass mich gerade an meinen Fingern abzählen, 5 plus Kantaka aus der Höhle raus wollen. Surprise, surprise. Wer steht vor der Tür?
Alle. Fehlt nur noch eigentlich so dieser Spot, dieser Scheinwerfer, der angeht. So, erwischt. Ja. Sogar das Herrscherpaar ist zugegen, die gefolgt von diversen Wachen. Da stehen Siskis Eltern und du weigerst dich jetzt einfach, diese Namen auszusprechen, oder?
Wen? Uamanak und Nunuika? Wieso sollte ich mich weigern? Du hast dich geweigert. So kann man es auch machen, ja?
Ja. Ich finde es auch, also bei Bina bekommt halt da wirklich stark dieser Beschützerinstinkt wieder vor, wo er dann sagt, ja, ich habe Siski als Geisel genommen. Wo wir gedacht haben, ja, genau, das kaufen sie dir bestimmt alle ab.
Also Surprise? Nein.
Nein. Siski und Binabik werden da auch ein bisschen von den anderen abgesondert. Die haben jetzt gerade eben mal nicht mehr viel zu melden. Aber Siski übergeht da selber ein bisschen Binabik und holt sich die Schriftrolle von Binabik, eben diese erwähnte wichtige von Okekuk. Und hält sie ihren Eltern hin und sagt, ja, okay, schaut euch doch mal die Knoten an. Ihr wisst ganz genau, wer die geknüpft hat und ihr wisst ganz genau, was da drin steht. Und sagt, ja, jetzt lest mal vor. Also vor Zeugen ihres eigenen Volkes. Also das ist schon ein bisschen Pistole auf die Brust setzen.
Ja, Moment. Und sie sagt dann halt, also ich bitte dich, ihren Vater, öffne ihn und lies, was in der Rolle steht. Und Uamanak fragt zurück, wie jetzt? Und sie so dann... Wann, wenn nicht jetzt, nachdem der Mann, dem ich mich versprochen habe, hingerichtet worden ist? Also sie ist da auch schon sehr energisch und sagt mal gerade schnell an, was hier Phase ist und was jetzt hier zu tun ist.
Und davon, dass wir jetzt vielleicht irgendwann vor einer viertelhalben Stunde die Verlobung offiziell gelöst haben, ist jetzt nicht mehr die Rede. Also das ist schon so durch die Blume schon wieder so ein Heiratsantrag von ihrer Seite, hätte ich gesagt. Sie kämpft immerhin für ihn. Ja, also sie bringt ihren Vater dazu, diese Rolle vorzulesen. Und Überraschung, Überraschung, Okekuk sagt eigentlich oder prophezeit zu dem Zeitpunkt, wo er das geschrieben haben muss, weil seitdem anschließend ist er ja verreist, genau das, was dann später eintritt.
Das heißt,
das Eishaus wird nicht schmelzen, es kommt ein furchtbarer Winter auf sie zu und er hält... Binabik für den absolut passenden Schüler und auch würdig für Siski. Also ich finde es auch richtig, richtig schön von Okekuk, dass er das alles nochmal festgehalten hat. Und ja, ich glaube, das bringt das Herrscherpaar gewaltig zum Grübeln. Vor allen Dingen Siskis Mutter.
Ich fand auch dieses Bild so schön, was er da in seinem Todeslied dann bringt. Es gibt noch andere, fern von Jikanuk, die Lampen bereithalten, um uns gegen den Ansturm dieser Finsternis zu schützen. Ich breche auf, um mein Licht mit dem ihren zu vereinen, so klein es auch gegen den drohenden Sturm anleuchten mag.
Ich Gänsehaut davon.
Ja, genau. Finde ich auch tatsächlich. Und kann ich nicht zurückkehren, soll Binbin Igigabinnig es an meiner Stelle tun. Und ehrt ihn, wie ihr mich ehren würdet. Und vielleicht wird er eines Tages ein größerer singender Mann, als ich es bin. Also es ist schon einiges an Vorschusslorbeeren, die ihr da verteilt.
Mhm.
Und er ebnet Binabik da wirklich den Weg hinaus aus dieser Todesverurteilung quasi. Ne? Muss man ja wirklich mal sagen.
Ja, da hat er schon recht viel Weitsicht bewiesen. Okay, guck. Also dass er das alles vorausgesehen hat. Aber da sehe ich ihn auch ähnlich wirklich weitsichtig wie Morgenes.
Auf jeden Fall. Obwohl wir ihn ja in Persona nie kennengelernt haben, sondern von Okekuk eigentlich nur über Binabik erfahren. Hm. Aber er macht trotzdem auch den Eindruck, dass er ein sehr würdiger Träger der Schriftrolle war. Auf jeden Fall. Ne? Definitiv. Hm. Also, ja, und wie du schon sagtest, vor allem auch Nunu Ika kommt da sehr ins Grübeln und beschließt dann, also okay, wir müssen uns jetzt weiter beraten und dafür gehen wir jetzt wieder bitte zurück ins Chitsit Ublingit, also ins Haus der Ahnen.
Was schon fast ein bisschen versöhnlich klingt.
Es ist schon ein sehr großes Friedensangebot, ne? Also sie,
ja.
Dadurch, dass sie jetzt auch von Okekuk gehört hat, dass es etwas gibt, was auch nicht in der Macht von Okekuk lag, glaube ich, hat sie da eher, zieht sie die Möglichkeit in Betracht, dass es da etwas geben kann und dass an dem, was Winabik und Simon erzählt haben, doch auch was Wahres dran sein kann. Also sie glaubt Okekuk da auch definitiv mehr als Binabik.
Ja, und das halt von der Person, von der ich davon ausgegangen bin, dass Nunu Kaika die erste ist, die Binabik da gleich runterschubst. Also an diesem Abhang dann.
Ja, also, sie machte vorher einen sehr harten Eindruck, ne?
Ja, also dafür ist das sehr, sehr versöhnlich. Dieses, okay, jetzt denk mir erstmal nach, wo mir gedacht habe, okay, wenn das von ihr kommt, dann ist ernst gemeint. Also, ja. Also, zurück ins Chipsit und Lingit.
In dem Folgendes passiert, die Trolle halten einen großen, keine Ahnung, wie man das nennen mag, einen großen
und Simon Enting, schläft.
Enting oder wie auch immer und Simon schläft ein, weil erstens ist es Nacht und zweitens wird diese Trollverhandlung natürlich nicht auf Westerlin gehalten.
Und drittens
die Trolle sitzen, Simon. Die Trolle sitzen da und drittens ist es Simon. Richtig, ja. Gut. Und der ist auch immer noch angeschlagen von seiner Begegnung mit Ekjajuk. Das dürfen wir bitte auf keinen Fall vergessen. Der ist immer noch nicht wieder ganz auf der Höhe.
Nicht mal an.
Und Sludik und Hestan teilen sich einen Schlauch mit irgendeinem Getränk und einem gemurmelten Gespräch. Und Simon döselt halt so, ist, wird mal so halb wach, schläft dann aber wieder ein. Und
überlegt zwischendrin mal, wenn er wach ist, ob er je wieder nach Hause kommt.
Ja, er hat da wieder so seine Simon-Momente, ne?
Ja, ich schwanke in diesem Kapitel zwischen, es sind seine Simon-Momente und es geht ihm halt wirklich dreckig. Also ich glaube, wir befinden uns da irgendwo dazwischen. Also für ein Fantasy-Buch, wo man halt meistens mit so Überhelden konfrontiert ist, könnte man irgendwann mal denken, oh, jetzt kann es aber schon mal langsam besser gehen.
Ja, wobei Simon, ich finde, er macht ja eine Entwicklung durch. Und er ist halt nicht dieses gestern noch Teenager, heute erwachsen, sondern es ist halt wirklich so ein, du merkst halt, er kriegt immer mehr erwachsene Momente, aber im Moment ist er halt wirklich wieder sehr zurück auf diesem Kindlichen. Und ich denke, wenn wir an unsere eigene Jugend zurückdenken, als wir so 15 waren, ich kann es irgendwie nachvollziehen. Und ich glaube, du kannst es vielleicht noch besser nachvollziehen. Du hast eine Tochter, die im Moment in dem Alter ist. Dass das auch so in Spiralen alles immer wieder kommt. Mal hat sie Momente oder mal haben die Jugendlichen Momente, wo du wirklich denkst, boah, die machen sich und die werden erwachsen. Und dann hast du wieder Momente, wo du denkst, mein Gott, werd endlich erwachsen. Ne? Also, und das finde ich, dass in einem Moment, wo es ihm auch körperlich dreckig geht.
Ja, aber es ist halt, es ist schon klar, wobei Simon das an sich ja gar nicht so oft tut, aber es wird halt sehr stark, sehr oft betont, dass Simon sehr schwach ist und irgendwann denke ich mir, ja, wir haben es begriffen.
Ach so, meinst du das, okay.
Ja.
Ja, sagen wir mal so. Es werden noch andere Momente kommen, in denen du auch denkst, ja, wir haben es jetzt begriffen, dauert aber noch, macht nichts. Gut.
Also, wir halten für dieses Kapitel fest, Simon geht es immer noch nicht besser und er ist immer noch sehr schwach und er möchte immer noch am liebsten schlafen. Ja.
Ende des Kapitels. Nein, nicht ganz. Aber
ganz so weit sind wir noch nicht. Wir sind eher an der Stelle, wo dann mal so langsam Binabik Simon weckt. Und gute Nachrichten. Binabik soll nicht in den Abgrund gestürzt werden. Juhu, haben wir doch noch die Kurve gekriegt.
Ja, aber ich fand die Idee mit der lebenslangen Verbannung tatsächlich auch nicht schlecht. Ich wusste ja schon, dass er da wieder, ich meine, ne, und ich wusste auch, wie er da wieder rauskommt, aber ja.
Flucht wäre auch eine Möglichkeit gewesen, hat ja auch nicht funktioniert. Wobei, als Simon davon angefangen hat, er überlegt, sie zu retten und zu flüchten, war mir klar, dass ich mir gedacht habe, nee, das funktioniert garantiert nicht. Wäre zu einfach gewesen. Ja, aber offensichtlich hat Okekuks Schriftrolle auch das Herrscherpaar davon überzeugt, dass die Geschehnisse wohl doch eher höher anzusiedeln sind und Binabik da auch nichts hätte machen können oder Okekuk nichts hätte machen können. Also wenn sie da gewesen wären, wäre das Eis hast auch nicht geschmolzen. Und ja, Simon ist natürlich jetzt an der Stelle verärgert, weil er nicht an den Beratungen teilnehmen durfte, wo ich mir gedacht habe, ja, hast ja auch alles verschlafen. Herzlichen Glückwunsch. Also das ist wieder so ein typischer Simon-Moment. Keiner hat mich gefragt. Ich werde wieder von A nach B geschickt und keiner hat mich um Rat gefragt. Ja, was hätten sie auch machen sollen? Erstens mal hast du die Hälfte verschlafen, zweitens mal hast du noch nicht so viel Lebenserfahrung und drittens, was wäre passiert, wenn man dich gefragt hätte? Dann hättest du wieder gejammert, ich bin völlig überfordert mit der Frage.
Ist alles nicht richtig, ne?
Ja, wie ja. Es macht, was ist falsch. Aber immerhin enden diese Beratungen mit einem positiven Ergebnis, dass erstmal kein Todesurteil verstreckt wird.
Ja, und dass das Todesurteil auch aufgehoben wird, ne?
Ja, so richtig aufheben wird es ja dann erst jetzt am nächsten Tag, wenn sich jetzt hier mal so diese Prozession zum Eishaus aufmacht. Und da ist dann auch Kangolik dabei. Wir erinnern uns an diesen Geistertänzer, war es, glaube ich.
Mhm.
Ja, aber glaube ich gar nicht so sehr tanzen möchte. Der ist nämlich recht niedergeschlagen. Ich habe echt so dieses Gefühl, dass Binabik halt so sein Hauptrivale ist, in welchen Belangen auch immer. Und er halt jetzt einfach genervt davon ist, dass er den nicht los wird.
Mhm.
Eher im
Durchaus Gegenteil. Möglich. Mhm. Genau.
Also wir haben jetzt diese Prozession zum Eishaus.
Ja, ich möchte gerade bitte noch mal kurz zuvor daran erinnern, dass Simon eine Erinnerung an einen Traum hat. Das musste auch auf dem Weg zum Eishaus gewesen sein. Und zwar an einen Traum von einem verschwommenen weißen Turm, an dem Flammen leckten. Ich möchte okay, das nur mal so
ja, hab ich wohl
zur Kenntnis geben. Any ideas?
Der letzte große Turm, den wir hatten, hat sich dann irgendwo als Baum rausgestellt. Aber trotz allem, der Turm, von dem wir immer wieder reden, ist halt dann doch irgendwie der Grünengelturm. Und jetzt kommt schon wieder dieses Kommentarschild.
Nein.
Frag halt nicht.
Nein, alles gut. ja, also offensichtlicher geht's eigentlich nicht, ne? Ich meine,
ja.
Von welchem Turm reden wir hier eigentlich? Nein, es ist nicht der Jeldin-Turm. Es ist der Grünengelturm. Und
noch ein anderer Turm auf dem Hochhorst. Lass mal überlegen.
Ja, alles gut. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Und bitte behalte mal im Hinterkopf, dass es auch durchaus möglich sein kann, dass Simon zuvor nicht nur vom Reimerbaum geträumt hat, sondern dass es auch so eine, ich will jetzt nicht sagen Hybrid-Sache war, sondern das ist auch, du kennst das in Träumen auch so, wenn das eine ins andere übergeht und man gar nicht genau sagen kann, ab welchem Moment war es Turm, wo war es noch Baum, ne? Also, der Baum scheint jetzt verschwunden zu sein, aber der Turm ist noch da, ja?
Moment, soll ich dann noch diesen Halbsatz davor lesen, mit diesem Halbschlaf, einen Traum von kalten Bergpässen und roten Augen? Ja, die roten Augen wären wir auch nicht los.
Sehr schön, die habe ich überlesen.
Erwischt.
Sehr schön. Ja, nein, alles gut. Ist auch gut, wenn wir das zu zweit machen. Die roten Augen, ja, diese roten Augen.
Ja. Könnte das eine gewisse Nornenkönigin sein?
Oder eine gewisse rote Hand?
Oder ein gewisser Sturmkönig?
Ein gewisser Priester? Wer weiß. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir befinden uns wieder im Chitzit Oblingit, richtig? Nein, am Eishaus, Entschuldigung, richtig?
Ich war gedanklich schon am Eishaus, ja.
Das Todesurteil wird aufgehoben.
Jetzt offiziell, vor allen.
Genau, also vor der öffentlichen Trollschaft, Trollschar, wie auch immer man das nennen mag. Nunuika und Uamanak halten da halt eine Rede, dass sie jetzt doch mit den Traditionen brechen. Und ich finde, es ist auch so ein bisschen ein Eingeständnis vom Hirten und der Jägerin, dass sie halt wirklich sagen, okay, es scheint da Dinge zu geben, die wir nicht beeinflussen können, die größer sind als wir. Und die Trolle machen sich jetzt halt auf den Weg in die tiefer gelegenen Bergregionen, die die Trolle üblicherweise im Frühling besuchen. Da ist die Rede vom sogenannten Blauschlammsee.
Darf ich noch mal ganz kurz vorher einwerfen? Also, dass sie halt wirklich auch zugestehen, also am Eishaus kommt ja, glaube ich, diese Begnadigung für Beenerbeek. Und ich glaube, es ist ja nicht nur eine Begnadigung, sondern sie sagen ja auch, er ist dann der nächste singende Mann, wenn er dann irgendwann mal wieder zurückkehrt. Und sie sagen auch ehrlich, Sludiks Verurteilung stellt sie selber vor ein Problem, aber sie vertrauen da Beenerbeeks Aussage, dass Sludik zu den, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Guten gehört und begnadigen ihn ebenfalls. Weil für ihn haben sie ja jetzt gerade nicht so wirklich einen Grund, um ihn zu begnadigen, aber sie hatten ja auch nicht wirklich einen Grund, um ihn zu verurteilen. Also von daher.
Ist schon eine ziemliche 180-Grad-Wende, die da vollziehen, ne? Für so ein, in Anführungszeichen, bitte nicht despektierlich gemeint, primitives, weit abgelegenes, unter sich isoliert lebendes Volk, das üblicherweise sehr die Traditionen hochhält, ist das schon eine geistige Beweglichkeit, die ich bewundernswert finde.
Mhm. Ja, oder Beenerbeek muss ihn dann am Schluss doch noch sehr in die Parade gefahren haben. Also allein das jetzt alles zu verdauen, wird für den einen oder anderen, in Anführungszeichen, normalen Troll schon, glaube ich, nicht einfach werden.
Wenn man bedenkt, wie sie vorher Simon auch angestarrt haben, weil sie halt noch nie so einen storchenbeinigen Tiefländer gesehen haben, der so groß ist. Und ja.
Ja, jetzt wird der Rimmersmann, den man gesagt hat, das ist so quasi, sag ich jetzt mal böse, Klassenfeind Nummer 1, von 0 auf 100 begnadigt und gehen gelassen.
Also, ja, auch noch reich beschenkt.
Ja, kommt ja jetzt auch noch. Mhm. Weil, wie du angefangen hast, sie müssen ja jetzt dann irgendwo tiefer ziehen, weil da oben wird's Wetter nicht mehr besser werden, sondern sie müssen sich irgendwo andere Gebiete suchen, wo sie jagen können, wo sie vielleicht dann bisschen was, ja, ernten ist, glaube ich, bei dem Volk zu viel gesagt. Oder ihre Tiere weiden lassen können.
Ich glaube, das ist der Hauptgrund, ne? Dass die wieder was zu fressen kriegen, ne?
Aber ich glaube, unsere, ich nenne es jetzt in Mangelung anderer Worte, unsere Gefährten werden jetzt noch eine Weile lang von Siski und einer Schar begleitet.
Bis an die Grenze von Jikanuk.
Also haben wir noch ein bisschen Chancen, sie kennenzulernen, was ich sehr begrüße. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo Galadriel Geschenke verteilt. Ach, nee, jemand anders. Anderes Buch.
Falsches Universum.
Entschuldigung, den konnte ich nicht liegen lassen.
Macht nichts, ich nehme es gerne. Ist alles gut. Ich hätte die Analogie nicht gefunden.
Echt nicht?
Wäre mir nicht aufgefallen. Nee, dafür bin ich tatsächlich zu wenig Herr der Ringe fest. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich vor diesen Büchern, nein. Das Leben ist einfach zu kurz, um sich durch Bücher zu quälen, die keinen Spaß machen. Ich weiß im Groben, worum es geht, aber damit ist gut für mich.
Lass den Prolog und das erste Kapitel, vielleicht noch das erste Kapitel aus und dann macht Spaß. Also mir. Es gibt Leute, denen das jetzt, die fanden, Herr der Ringe ist langatmig,
nein.
Ihnen ist das hier zu lang, erst recht zu langatmig.
Alles, von daher. Alles in Ordnung. Darf ja jeder Gott sei Dank entscheiden, wie er mag.
Eben.
Ne? So, also gut. Wir brechen jetzt auf.
Geschenke verteilen.
Simon sagt dann, ach ja, genau, wir wollten erst noch Geschenke verteilen. Genau. Simon kriegt ein Kanukmesser mit dazugehöriger Scheide, reich verziert, bestickt und ähnliches. Hestan bekommt einen reich verzierten Trinkschlauch randvoll mit Kanuk-Schnaps. Der heißt übrigens Kang-Kang. Nur so schon mal für, kommt noch häufiger vor. Ich glaube in dem Kapitel noch nicht.
Ich fand es übrigens auch schön, dass Simon zuerst die Scheide geschenkt bekommen hat, wo ich mir gedacht habe, was soll denn jetzt damit? Für was? Für Dorn? Welche Größe hat denn das Ding? Und dann das, ach, er kriegt noch ein Messer dazu. Okay, jetzt macht Sinn.
Ja, gut. Wäre andersrum deutlich sinniger gewesen, ne? Aber nun ja.
Das wäre zu einfach. Sludi bekommt einen Speer und sein Leben.
Und Beenerbeek,
ja, der bekommt das Siski. Das Wichtigste überhaupt. Wenn sie ihn noch will.
Das tut sie ja. Ist ja ganz
klar. Gehe ich auch mal stark davon aus.
Ja, und Kangolik kriegt dann nochmal seinen Auftritt und darf dann die Verlobung wieder offiziell machen.
Ja, doof gelaufen und dann, für ihn.
Dann machen wir uns auf den Weg und das Kapitel endet eigentlich damit, dass Simon sagt, ja, und wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Und Binabik sagt, ja, keine Ahnung, wenn wir dann irgendwann mal wieder ein Lager aufschlagen, dann werde ich mal versuchen nachzuforschen, was oder wo oder wie denn nun dieser Stein des Abschieds ist. Ich bin ja mal gespannt. Oh, das heißt, nein, ich bin nicht gespannt. Ich weiß, dass das noch eine ziemliche Reise wird, bis das rausgefunden wird, was das denn nun eigentlich ist. Und die Lösung des Ganzen ist so niedlich. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
Okay, wir sind auf Seite, also, dass das eine Reise wird, das, da hätte ich, wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Wir sind auf Seite 155, zumindest in meiner Ausgabe von 900 irgendwas. Nee, 800 irgendwas. Überraschung. Aber vorher kommen wir noch so. Weiteren Schnee, wiederholte Simon und schulterte seinen Rucksack. Noch mehr Schnee, armer Junge.
Ja, er tut uns ja so leid. Und er sich selber, glaube ich, auch.
Ich glaube, der muss uns nicht mehr leid tun, weil das bewerkstelligt er selber schon genug.
Ja, das stimmt natürlich auch wieder. So, aber jetzt, nachdem ich sie am Anfang verschusselt habe, kommen wir mal zu den wirklich wichtigen Dingen. Also, wir dürfen freudig verkünden, uns wurden 2 weitere Stunden auf Phonik-Verbesserung für unseren Podcast geschenkt, in dem nämlich Tassen gekauft wurden. Und zwar zum einen von Kim, ganz herzlichen Dank dafür. Und zum zweiten von Sabine, auch dafür ganz herzlichen Dank. Den Link, wo es die Tassen zu finden und zu kaufen gibt, findest du in den Shownotes. Dann haben wir noch eine weitere großartige Ankündigung zu machen. Denn für all diejenigen von euch, die es noch nicht mitbekommen haben, jetzt bin ich nicht ganz sicher. Ende September, Anfang Oktober erscheint das letzte Buch der Nachfolgeserie.
Ich glaube, im Oktober. Ich bilde mir ein, dass es alles im Oktober ist.
Erscheinungstermin für die Kinder des Seefahrers. Ihres Zeichens, der letzte Band der Nachfolgeserie Der letzte König von Ostenart ist am 18. Oktober diesen Jahres. Und im Zuge dessen wird es eine Lesereise von Ted Williams geben. Und zwar im Oktober. Die Termine dafür findest du auf der Homepage vom Klett-Cotta Verlag. Auch dazu, wie immer, der Link in den Shownotes.
Und wenn, ich würde da mal ganz kurz einwerfen darf, ich würde diese Termine immer wieder aktualisieren, weil oder aktuell nachgucken, weil im Zweifelsfall kommt dann noch der ein oder andere Termin dazu.
Wir haben nämlich Insider-Infos von der lieben Ilva. Ihres Zeichens ist es nämlich diejenige, die das organisiert. Also es sind schon einige Termine auf der Homepage zu finden. Da kannst du immer finden, welche Buchhandlung diejenige ist, die das veranstaltet. Und um jetzt mal auf den großen Punkt zurückzukommen, auf den ich jetzt schon seit 10 Minuten aushole, Sabrina und ich werden zusammen am 24. Oktober in Kassel bei der Lesung dabei sein. Und wir möchten euch ganz herzlich einladen, entweder zu einer Lesung bei euch in der Nähe zu gehen. Da gibt es also schon einiges. Es gibt, ich glaube, auf jeden Fall Köln. Es gibt was in Hamburg. München soll kommen.
Wigborn, Berlin, es sind mindestens 2 Termine. Es ist Aachen, Dillingen.
Es sind mehrere Termine auf der Buchmesse Stuttgart. In Frankfurt.
Ja, genau. Frankfurt ist 3-mal Quickborn, also
ja, schon kreuz und quer durch die Republik. Und Sabrina und ich haben uns überlegt, wenn wir das schon machen, machen wir das zusammen. Und deswegen haben wir uns für Kassel entschieden, weil das so Pi mal Auge auf der Hälfte zwischen Münster und Nürnberg liegt. Und der Termin ist der 24. Oktober. Das ist ein Freitag. Ich weiß schon ziemlich sicher, dass Ilva bei dem Termin auch dabei sein wird. Ilva wohnt nämlich auch in Kassel. Ich habe den Termin auch schon mit einem eigenen Kanal versehen auf unserem Discord-Server, Link in den Shownotes. Und da hat sich, glaube ich, Marvin?
Ja, Minimum, ja.
Minimum angemeldet und hat gesagt, er schafft den Termin wahrscheinlich auch. Das heißt, wenn du Zeit und Lust hast, kannst du dich gerne bei uns melden. Denn wir überlegen, ob wir da irgendwie auch noch ein Hörertreffen mit dranhängen. Sei es dann an dem Freitag vorher oder dann Samstag dann tagsüber. Sabrina und ich sind beide bis Sonntag in Kassel. Allerdings können wir noch nicht so ganz genau sagen, wie da die Planung nach Freitagabend stattfindet. Wir gucken mal. Aber da ist auch unser Discord-Server definitiv die richtige Anlaufstelle. Wenn dir das zu viel ist, kannst du dich allerdings auch gerne per E-Mail bei uns melden. Unter zgetpodcast@gmail.com. Du findest uns aber auch bei Instagram und Facebook. Und was habe ich jetzt vergessen? Rezensionen, aber da wolltest du noch was zu sagen.
Ja, nein. Also mal ganz abgesehen davon, ihr seid jetzt lang genug bei diesem Podcast, dass ihr dies mit den Text mit der Spoilerwarnung kennen solltet. wie gesagt, Diskussionsforum der Wahl sollte für euch entweder, ich sage jetzt mal für uns am einfachsten, Facebook, Instagram oder Discord sein. Discord ist halt die Community dann doch am aktivsten. Was ich festgestellt habe, dass wir in der letzten Zeit sehr viele mehrere Kommentare bei Spotify bekommen haben und ich das echt schade finde, dass die bei uns ein bisschen untergehen, weil wir halt dann jede Folge einzeln durchklicken müssen, um die anzugucken. Und das geht dann halt leider unter, weil wir sind jetzt bei, wie viele Folgen haben wir denn schon? Haben wir schon die 30 voll?
Nee, noch nicht ganz. Ich glaube,
wir sind aber knapp, oder?
Knapp,
also
ja.
Wir sind bestimmt bei knapp 30 Folgen und dann jede 30 Folgen zu einzeln irgendwo durchzuklicken, ist halt ein bisschen schwierig. Trotzdem möchte ich an der Stelle herzlich dann noch Leonie, Seona und Mario grüßen, die an der Stelle kommentiert haben.
Und es ist ja tatsächlich so, dass du die Kommentare dann zu den einzelnen Episoden auch machen kannst, wenn die Episode längst online ist. Das heißt, um da auf dem aktuellen Stand zu bleiben, müssten wir jedes Mal, bevor wir einen Podcast machen, alle Episoden einzeln nachgucken.
Also wir freuen uns über eure Beteiligung.
Definitiv. Ist ganz, 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 ganz toll. Aber wenn es geht, Discord ist viel einfacher. Das sehen wir nämlich sofort. Tatsächlich.
Also wenn ihr da reinschreibt, wir finden diesen Podcast super toll und klasse, dann hilft uns das auch sicherlich. Ich kenne den Spotify-Algorithmus nicht, aber für Diskussionen ist da halt einfach der Discord-Server, meinetwegen auch noch das Instagram-Folgenbildchen auch noch gut. Wenn ihr da nicht noch einen Social-Media-Account haben wollt. Und ansonsten freuen wir uns über sämtliche Rezensionen. Über die 5 Sternchen freuen wir uns so oder so.
Immer. Und es sind übrigens, dies ist jetzt Episode 28, nur mal so für Protokoll und für die Chronistin.
Die Chronistin hat letztens mal 27 Folgen durchgeklickt und hat sich trotzdem über jeden einzelnen Kommentar gefreut.
Großartig. Ich auch. Also, ne? Gut. Ich glaube, damit haben wir es. Nein, haben wir nicht. Wir sind jetzt seit über einem Jahr mit regelmäßig alle 2 Wochen einer Episode online gegangen.
Jetzt hätten wir beinahe die schlechten Nachrichten verpasst.
Wir müssen euch leider enttäuschen. Also erste Nachricht ist, nächstes Mal geht es ums Kapitel 6, das da denn heißt, die namenlosen Toten. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, diese Episode wird erst am 6. September erscheinen. Das hängt damit zusammen, dass wir jetzt urlaubstechnisch bedingt die Termine nicht mehr auf die Reihe kriegen. Es ist jetzt tatsächlich einfach mal so, dass wir jetzt doch eine kleine Sommerpause machen werden. Ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel. Lässt sich leider nicht anders regeln. Sorry dafür. Und dann wünschen wir euch an dieser Stelle einfach mal einen feinen August und wir hören uns wieder im September. Bis dahin. Tschüss.
Bis September. Wir freuen uns. Tschüss.
wobei größer als Trolle ist nicht schwer. Nein, ja, okay, der war gemein.
Ja.
Also eine Macht zu geben, ja, ist okay. Ich finde alleine raus, ist gut.